Wir haben jetzt eine ganze Menge Personen auf der Bühne, die sonst unter anderem Podcasts machen. Drei Gruppen sind es insgesamt mit jeweils mehreren Sprechern und Sprecherinnen, die ihr Projekt jetzt hier in einem kurzen 15-Minuten-Vortrag jeweils vorstellen werden. Wir haben unter anderem Dr. Julia Droschke aus dem Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen hier. Da gibt es unter anderem 19.900 breilschriftliche Titel, 7.200 Breilnoten und noch vieles mehr, was dort oft zur Verfügung steht. Ich bin sehr gespannt, was es da zu berichten gibt. Die Landesgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. ist unter anderem mit Thaddäus Helm und Stefan Zapke vertreten. Sie haben den Podcast Weil Vielfalt fetzt. Da gibt es unter anderem Themen wie Inklusion von unten und wie kann ich barrierefrei bauen und planen. Dann sind die Experten in eigener Sache da. Die haben bereits 19 Podcast-Folgen produziert. Da ist dann Christoph, Marcel, Imre und Volker vertreten. Und nun gebe ich gerne ab an die 15-Minuten-Vorträge. Ich freue mich. Bühne frei für die drei Gruppen.
Genau, die einleitenden Worte wurden ja schon eigentlich gesprochen. Ich möchte noch kurz die Experten in eigener Sache vorstellen. Wir sind eine Gruppe von Selbstvertretern und wollen halt auch über Barrieren sprechen, Barrieren im digitalen Raum. Und anekdotisch und tagesaktuell gibt es halt auch Barrieren der Selbstvertretung, die kurzfristig bei uns eingetroffen sind. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ein Experte in eigener Sache nicht teilnehmen, ein anderer, weil kurzfristig keine Assistenz zur Verfügung stand. Dann dadurch kann das sein, wir mussten im Vorfeld Redeanteile noch kurzfristig aufteilen, dass es da etwas holprig wirkt. Wir bitten da um Verständnis. Genau, dann ist noch eine weitere Barriere. Wir sind hier vor der Bühne, weil die Bühne als solches nicht barrierefrei ist. Löblicherweise werden Menschen, die Mobilitätseinschränkungen haben oder auf den Rollstuhl angewiesen sind, in Besucherräumen schon gerne empfangen, aber dass Menschen, die auf Rollstuhl angewiesen sind, auf Bühnen stattfinden, selbst was beizutragen haben, das ist eher die Ausnahme, aber vielleicht können wir mit unserem Beitrag da auch darauf hinweisen. Genau, dann übergebe ich an die Experten in eigener Sache, der Marcel.
Ja, schönen guten Tag. Wir sind die Experten in eigener Sache. Wir organisieren Selbstvertretung. Wir sind ein Projekt von Mensch für Menschen, die auf leicht verständliche Sprache angewiesen sind. Wir sind Selbstvertreter. Wir vertreten uns selbst. Wir vertreten die Interessen von anderen Menschen mit Behinderungen. Wir wollen die Gesellschaft und die Politik mitgestalten.
Eins, zwei, drei, hallo, geht das jetzt hier gut? Hallo, okay, ich habe nur kurz was probiert, hallo. Ja, wir treffen uns jeden Montag in der Josephinenstraße. Wir organisieren das. Selbstvertretung. Wir haben auch schon die Parade der Tolle Rave organisiert, waren schon, glaube ich, zweimal beim Mitteldeutschen Rundfunk, wenn ich das richtig sehe. Und wir nehmen auch immer gerne mal einen Podcast auf. Ich habe sogar in dem Podcast, in dem Jingle unter anderem auch gesagt, wir sind die Experten in eigener Sache und die elektronische Musik, die da dazu hören ist, das Techno ist uns auch von mir. Ja, ich war privat im Keyboard eigentlich für mich gemacht, aber egal. Aber wenn man das jetzt auch noch bei den Experten in eigener Sache oder bei Spotify hört, ist es dann noch geiler. Erstmal. Ja, ich gebe mal wieder an Markus Hutschenreuter. Wir hören uns dann vielleicht nochmal. Euer Volker. Ja, jetzt geht es los.
Alter. Ich bin Christoph Rehren als Vertreter und stelle jetzt erstmal noch ein paar Aktionen von uns vor. Wir waren unter anderem auf dem Aktionstag für Menschen mit Behinderung am 5. Mai, wo wir Expertengespräche geführt haben, dort auch bei den Demos teilgenommen haben, über die von Volker schon angesprochene Präsenz beim Tolerate als Berater der Vielfalt und für Gleichberechtigung von besonderen Gruppen, über Besuche beim Mitteldeutschen Rundfunk, eben wo wir auch Grundlagen für Podcasting und Medienarbeit bekommen haben, Besuche im Stadtrat Dresden, sowohl passiv also als Besucher als auch Besuche bei den Fraktionen, insbesondere Dissidenten, wo wir dann auch aktive politische Arbeit bekommen haben, über Besuche beim Mitteldeutschen Rundfunk, wo wir entsprechend auch aktive Medienarbeit dort bekommen haben, über das Antidiskriminierungsbüro, über unsere regelmäßigen Besuche in Netzwerkinitiative für politische Bildung, Besuche beim, bei der Landeszentrale für politische Bildung und den anderen Netzwerkvertretern, die, die ich dann auch nochmal vorstellen werde. Wichtige Social-Media-Kanäle sind unter anderem unser Podcast, aber auch unser Instagram-Kanal, der von einem weiteren Mitglied, das heute leider nicht anwesend sein kann, von Chris Mende, betreut wird und aktuell mit 72 Beiträgen und 141 Followern bestückt ist und teilweise auch die Bildbeiträge und Videobeiträge unserer Aktion jetzt beinhaltet. Also da gehen wir nochmal rüber, da gibt es natürlich auch nochmal eine Vorstellung von unserem Podcast-Folgen. Gut.
Podcast ist der Maße? Ja, genau. Ja, die Podcasts, die sind von den Experten in eigener Sache gemacht worden. Dann gibt es halt 20 Folgen schon. Die erste Folge war am 10.02.2023 stattgefunden. Dann erschienen ist auf der Website von dem Netzwerk inklusive politische Bildung. Dann in Spotify kann man ansehen und Amazon Musik. Ja, und die Expertengespräche haben wir auch stattgefunden in beim Podcast. Die sind einmal beim 5. Mai, die Rede von Marcel, von mir, dann die Rede von Christoph, das ist neben mir, das war die Tolerade, dann Manuela Schaaf, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Politiker von Stadtrat und die LHP, die dann gab es halt noch die Vorsitzende vom Beirat für Menschen mit Behinderung und das Zentrum Selbstbestimmtes Leben, kurz vor ZSL und vieles anderes. Gut, sag mal.
Da kommen wir jetzt erstmal nochmal zu anderen Partnern, insbesondere das Netzwerk Intensive Politische Bildung, was ich regelmäßig an aller vier Wochen am Dienstags um 16 Uhr in der Volkshochschule trifft. Unter anderem sind dabei dann Vertreter vom Antidiskriminierungsbüro Sachsen, von der Landesarbeitsgemeinschaft, die mitgestaltet, natürlich Lebenshilfe jetzt als Bereitsteller für die ganzen Locations oder zumindest unsere Aktionen und auch Unterstützung im organisatorischen und logistischen Bereich. Hat uns also auch schon Lagerflächen zur Verfügung gestellt für unsere Ausstellung und unsere Vertreter, unsere Präsentenstände. Das Landesprogramm oder das städtische Programm für ein weltoffenes und soziales Dresden, LAP, die uns als Projektförderer sozusagen die Mittel zur Verfügung stellen. Wir haben dann auch die Netzwerkpartner im NIP auch dabei, also AG Inklusion, Quabis, Verso natürlich als Vertreter für die leichte Sprache der Umwandlung, Train the Trainer als Weiterbildungsangebot für Schulen und Bildungseinrichtungen im Thema inklusive Teilhabe und unter anderem natürlich auch das Quabis. Gut.
Jetzt bist du dran. Barrieren im Internet.
Barrieren im Internet sind zu viele Pop-ups, dann Diskriminierung.
Kleine Schriften.
Zu kleine Schriften. was man kaum lesen kann.
Und viele haben auch Angst.
Viele haben Angst, Fehler zu machen.
Im Internet.
Betrug. Betrug. Vor Einkaufen. Und betrogen zu werden.
Fühlen sich sehr unsicher.
Und fühlen sich sehr unsicher.
Da gibt es auch viel zu wenig.
Viel zu wenig Erfahrung haben. Und Lernangebote haben.
Und das muss ich ändern.
Das muss ich definitiv ändern.
Zur Ergänzung wollte ich euch noch sagen, da kann man mit Selbstvertretern sprechen. Das hilft bei den Webseiten für alle gut zu machen. Und dann wollte ich noch sagen, die Barrierefreiheit ist für jeden anders. Was für den einen gut ist, ist für den anderen vielleicht nicht gut. Ja, das war eigentlich alles. Ja. Wie geht es weiter? Einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt. Und Kontakt kann man per Postkarte bekommen. Das ist halt, da kann man alles nachlesen, Fotos ansehen und Videos ansehen von Podcasts auch. Und es folgen noch zwei weitere Folgen. Einmal die Podcasts bei Vielfalt fetzt und digitale Barrierefreiheit. Und als Teil 2 wird eben halt die Gesprächsrunde geben, Workshop und den Austausch mit Teilnehmenden. Und vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für das Vorstellen eurer Projekte. Jetzt gebe ich mal noch das Mikrofon an weiter.
Ihr seid ja direkt. So, da brauche ich aber noch meine Präsentation.
Ich würde ganz kurz natürlich gerne auch vielleicht gleich zwischendurch auf ein paar Fragen eingehen, wenn es direkt an die Gruppe von vorher, an die Experten noch Fragen gibt hier im Saal. Ja, gerne.
Habt ihr den Eindruck, dass sich die Barrierefreiheit für Menschen mit psychischen Störungen im Internet in den letzten Jahren verbessert oder eher verschlechtert hat?
An wen? Wer möchte?
Das wäre jetzt an die Experten mit eigener Sache.
Wer möchte?
Wir haben jetzt festgestellt, dass ich habe zum Beispiel als Autist natürlich erstmal auch Probleme gehabt, reinzukommen, aber wenn es jetzt organisiert ist und man entsprechende Buttons und Hilfs- oder die Webseite so strukturiert, dass es erkennbar ist, dass es dort klarsichtige Verweise auf die Zusatzinhalte oder auf die auf eine Spezialversion in leichter Sprache drauf seid, dann könnte man es natürlich auch mit akzeptieren. Und wir haben jetzt auch schon innerhalb des Netzwerks auch Anfänge gehabt zu diskutieren darüber, wie man jetzt Workshops vielleicht veranstaltet, um Menschen zu sensibilisieren, dann Seiten so zu gestalten, dass sie vielleicht noch barrierefrei werden können.
Gut. Ja, die näheren Infos kann man auch draußen erfahren. Wir machen dort einen schönen Podcast und da können wir gerne die Fragen auch aufnehmen. Da können wir uns verbessern, die ganze Sache. Und ja, wir freuen uns auch auf das schöne Podcast mit euch.
Ja, danke schön. Gibt es sonst noch Fragen? Dann würden wir erstmal weitergehen. Dann gebe ich jetzt, ja, dann gerne nochmal das Mikro.
So. Achso, fahrt jetzt. Kannst auch stehen bleiben, wenn du möchtest. Wenn du möchtest. So.
So, hallo, hallo. Ich bin Stefan Zapke und ich möchte euch heute unsere Erfahrungen mit dem Thema barrierearmes Podcasten näher bringen. Wir, das sind Thaddäus und ich, machen zusammen den Podcast Weil Vielfalt fetzt und wir kommen von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen. Das ist der Dachverband für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen hier in Sachsen. Und die Hauptaufgabe der LAG Selbsthilfe Sachsen ist es, die Interessen der Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zu vertreten, beziehungsweise deren Vereinen, aber eben auch die Sensibilisierung von vor allem jungen Menschen. Das machen wir hauptsächlich auf zwei Wegen. Einerseits gehen wir in Schulen und veranstalten dort Workshops. Da gehen wir dann halt in die Schulen, bringen dann zum Beispiel Rollstühle mit oder so Simulationsbrillen, die halt verschiedene Augenkrankheiten simulieren. Und dann können das die Schüler halt selber mal ausprobieren, wie es ist, halt im Rollstuhl zu sitzen oder halt auch eine Sehkrankheit zu haben. Und dann sind halt auch immer Betroffene oder halt ne, Experten in eigener Sache vor Ort und stehen dann den Schülern auch Rede und Antwort. Da kommen dann auch immer ganz schöne Diskussionen zustande und auch generell ist das ein sehr, sehr schönes Format und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Also das freut mich, dass ich da auch ein Teil von sein kann und das finde ich gut. Aber weswegen ich ja heute eigentlich hier bin, ist der zweite Aspekt und zwar ist das ist der Podcast, den wir auch produzieren. Der Podcast Weil Vielfalt fetzt. Der Podcast ist Teil unseres Projektes Challenge Inklusion und wir machen den jetzt seit ungefähr ziemlich genau einem Jahr, glaube ich. Ne? Ja. Und wir fahren beim Podcast durch ganz Sachsen und interviewen Betroffene, also Menschen mit Behinderung, chronischen Krankheiten, aber sprechen halt generell auch über Inklusion. Aber hauptsächlich eben sprechen wir mit Betroffenen. Und die Themen sind dabei so alltägliche Lebenswirklichkeit und eben die Erfahrungen der Betroffenen. Und die Grundidee, die eigentlich dahinter steckt, ist, dass Thaddäus als ein Mensch, der halt mit dem Thema noch nie so wirklich zu tun hatte, seine naive Perspektive damit reinbringt und seine naiven Fragen stellen kann an die Betroffenen und damit so ein bisschen als Medium, so als Verbindung zwischen den Nicht-Betroffenen und den Betroffenen agieren soll. Das war so ein bisschen die Formatidee am Anfang. Natürlich hat Thaddäus jetzt über die Zeit auch immer mehr Erfahrung damit gemacht mit dem Thema und wir werden halt dann auch immer besser und lernen halt auch dazu. Aber das war so ein bisschen die Grundidee, mit der wir so an den Podcast rangegangen sind. Genau. Ja. So, wie hat das Ganze begonnen? Was ist die Ausgangssituation, mit der wir konfrontiert sind? Die Ausgangssituation ist, dass jede Behinderung und jede Krankheit ist individuell. Keine zwei Rollstuhlfahrer sind gleich. Der eine sitzt halt komplett im Rollstuhl, der andere kann noch ein bisschen laufen, der eine ist komplett blind, der andere sieht noch ein bisschen was, so wie ich. Und daraus ergeben sich natürlich komplett unterschiedliche Bedürfnisse der einzelnen Personen. Und damit müssen wir halt auch umgehen im Podcast. Und das Problem daran ist, ich kann euch heute kein Regelwerk geben, wie ihr einen barrierefreien oder einen barrierearmen Podcast machen könnt. Also keine 10 Regeln, mit denen ihr jeden Behinderten einfach barrierefrei interviewen könnt. So funktioniert das nicht, so funktionieren Menschen nicht, so funktionieren Behinderungen nicht. Deswegen, was ich euch geben kann, sind ein paar Erfahrungen von uns und vielleicht ein paar Tipps und Guidelines, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr halt mal Podcasts zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung machen wollt. Und das Ganze fängt erstmal an mit der Kontaktaufnahme. Man muss ja erstmal an die Menschen rankommen. Und schon da haben wir in unserer Erfahrung ein paar Probleme festgestellt, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel verschiedene Betroffene und Menschen mit Behinderung nutzen gewisse Medien nicht. Also zum Beispiel gibt es zum Beispiel kognitiv Behinderte, die zum Beispiel E-Mails nicht nutzen und nicht lesen und nicht schreiben oder zum Beispiel Autisten, die Probleme damit haben, mit anderen Menschen zu telefonieren. Deswegen wäre mein Tipp an der Stelle, immer verschiedene Kommunikationskanäle zu benutzen. Also wenn ein Betroffener, also wenn ein Interviewgast, den man gerne interviewen möchte, nicht auf die E-Mail antwortet, einfach versuchen anzurufen oder über andere Kanäle zu erreichen. Anderweitig ist es halt auch ein Problem, manchmal die Podcasts mit den Gästen, mit den Betroffenen selbst zu planen. Ab und zu hatten wir auch schon den Fall, dass es dann über Drittpersonen geht, seien es Angehörige oder seien es Assistenten oder Betreuer. Das ist auch eine Dimension, die man bei dem Ganzen berücksichtigen muss, was natürlich auch zusätzliche Zeit kostet. Also ne, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr einen Dritten da einschaltet, über den erstmal die Kommunikation laufen muss, der dann halt erstmal mit dem Betroffenen alles abspricht, der das dann wieder an den Dritten zurückmeldet, der das wieder an euch zurückmeldet, da vergeht halt einige Zeit und das ist halt auch eine Dimension, mit der man in dem Bereich rechnen muss. Jetzt, genau, kommt aber, also der größte und wichtigste Punkt eigentlich, den ich... Der eigentlich in dieser Präsentation drinsteckt, ist die Vorbereitung per se. Menschen mit Behinderung, egal wie unterschiedlich sie sind, haben eigentlich eine Sache gemeinsam, sie sind unflexibler als andere. Deswegen ist es halt doppelt und dreifach wichtig, dass man sich gut vorbereitet. Dazu gehören halt dann Sachen, dass man halt die Bedarfe klärt, also was hat der Betroffene für einen Bedarf, dazu gehören also organisatorische Sachen wie Ort, Zeit, dazu gehört aber, also oder so Dinge zu klären wie Anonymität, ist auch ein Thema, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, dazu gehören aber auch Sachen wie die inhaltliche Strukturierung, dass man halt in Vorgesprächen einen detaillierten Leitfaden für den Podcast erstellt. Das ist, viele Betroffene, seien es zum Beispiel Autisten oder vielleicht kognitiv beeinträchtigte Menschen, können nicht flexibel auf Fragen oder können nur schwer flexibel auf Fragen oder Themen reagieren im Podcast, die vorher nicht abgesprochen wurden. Deswegen ist es unglaublich wichtig, einen Leitfaden zu haben, an dem man, also den man vorher ausarbeitet. Und ich kann es aus Erfahrung sagen, so ein Vorgespräch dauert meistens doppelt so lange wie der eigentliche Podcast. Und es ist unglaublich wichtig, das auszuarbeiten und sich dann auch während des Gesprächs so gut wie möglich daran zu halten. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es halt Probleme geben kann, wenn man davon abweicht. Damit wären wir halt schon beim nächsten Thema, was man halt auch oft vergisst. Und zwar sind das die Dokumente, die dazugehören. Sei es der Leitfaden oder sei es zum Beispiel eine Datenschutzeinwilligung, die wir ja auch ausfüllen lassen müssen für den Podcast. Natürlich müssen alle Dokumente dementsprechend barrierefrei vorliegen. Das heißt, es muss auf Sachen geachtet werden wie Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstände, bei Bildern, Bildbeschreibungen, Alternativtexte und Titel, Kontraste. Das sind alles Sachen, die beachtet werden müssen bei den Dokumenten, zum Beispiel auch bei dem Leitfaden. Und was zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist bei Datenschutzeinwilligungen, bei PDFs oder sowas, die wir ausgeben, dass diese digital bearbeitbar sind, also ausfüllbar sind, dass zum Beispiel Betroffene, wie ich jetzt zum Beispiel mit Sehbehinderung, uns hilft das ungemein, wenn wir Dokumente digital ausfüllen können, schon vorher und das nicht vor Ort machen müssen zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel so eine Anforderung, die sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Und diese Dokumente sollte man den Interviewgästen dann auch vorher schon zukommen lassen, dass die sich angemessen auch natürlich darauf vorbereiten können. So, ja, was braucht man noch für einen Podcast? Natürlich die Technik. Das ist so ein bisschen unser Setup, das ist ein ganz basic Setup. Wir haben halt ein paar Mikrofone, Mikrofonspinnen. Das Ganze läuft dann in Audio-Interface, was dann in Laptop gefüttert wird. Was aber jetzt der interessante Punkt ist, ist halt diese Flexibilität, die einem auch gewisse Hardware gibt. In dem Fall der Mikrofonständer versus der Schwenkarm. Wie man vielleicht an den schönen Fotos, die ich gemacht habe, sehen kann, ist, dass das linke Bild ein bisschen suboptimal ist für eine Podcast-Aufnahme. Aber für viele Betroffene, naja, die können halt nicht anders. So, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, man könnte ja mit dem Rollstuhl vielleicht einfach näher an den Tisch ranfahren oder sowas. Das mag vielleicht auf dem Bild sein, aber ich kann euch sagen, der Rollstuhl, den wir da benutzt haben, der ist vergleichsweise sehr, sehr klein und die Kollegin, die da drin sitzt, ist noch kleiner. Das mag vielleicht in der Stelle gehen, aber normale Rollstühle, die im Alltag so benutzt werden, vor allem wenn es Elektrorollstühle sind, sind wesentlich größer und da ist sowas dann gar nicht mehr möglich. Deswegen ist es ratsam und vorteilhaft, Alternativen wie zum Beispiel so einen Schwenkarm zu haben und auch in seinem Hardware-Setup flexibel zu sein. Dazu gehört zum Beispiel auch ein mobiles Setup. Aber das haben wir zum Beispiel jetzt persönlich auch noch nicht, aber das ist auf jeden Fall auch praktisch, sowas zu haben. So, Als nächstes, was braucht man noch? Man braucht natürlich eine Aufnahmelocation. Und wie alles, was ich bisher schon gesagt habe, diese sollte natürlich gut erreichbar sein und barrierefrei sein für die jeweiligen Ansprüche des Interviewpartners. Ja, wie man gerade schon gesehen hat oder wie man sich denken kann, für einen Rollstuhlfahrer ist natürlich der absolute Endgegner Stufen. Aber auch andere Sachen, an die man vielleicht in erster Linie nicht unbedingt denkt, zum Beispiel zu enge Türrahmen oder nicht barrierefreie Toiletten. Das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss in der Location-Auswahl. Und dazu kommen dann halt noch so Dinge wie Erreichbarkeit. Viele Betroffene, seien es jetzt Sehbehinderte oder Blinde wie ich oder Epileptiker oder so, die können halt nicht Auto fahren. Die sind auf den ÖPNV angewiesen. Und das sind auch alles Kriterien, die bei der Ortswahl quasi beachtet werden müssen. Aber, genau. Und es hilft dann natürlich, wenn man zum Beispiel es schafft, die Podcasts bei demjenigen, also in einer vertrauten Umgebung aufzunehmen, zum Beispiel in der Wohnung oder so. Das muss derjenige natürlich wollen. Aber das ist dann ein guter Workaround, weil sich derjenige dann natürlich wohlfühlt und weil die Wohneinrichtung desjenigen tendenziell schon barrierefrei ist. Für unseren Podcast ist die Location auch immer ein Riesenproblem, weil wir fahren ja durch ganz Sachsen. Wir fahren dann in Städte, die wir vielleicht vorher nicht unbedingt kennen, die für uns neu sind, wo wir auch keine Kontakte haben, wo wir halt auch schwer an Locations rankommen. Und das sind auch alles Sachen, die immer unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen, da was zu finden. Also kann ich auch hier sagen, eine Location zu finden, ist überraschend zeitaufwendig in unserer Erfahrung. Vor allem, wenn man das Format so gestaltet, wie wir das tun. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, der uns in unserer Podcast-Erfahrung schon oft begegnet ist, und das ist Anonymität. Viele der Betroffenen haben uns um Anonymität gebeten. Das hat mich am Anfang auch überrascht, wie viele das wirklich waren. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Das kann einfach aus der Angst heraus sein, stigmatisiert zu werden und mit der gewissen Behinderung oder Krankheit in Verbindung gebracht zu werden. Oder eine Angst vor eventuellen zukünftigen Jobchancen oder Angst vor behördlichen Sanktionen. Wir hatten auch schon den Fall, dass man uns gesagt hat, ja, ich möchte nicht erkannt werden, denn ich erzähle hier im Podcast so schöne Geschichten, wie gut es mir eigentlich geht, trotz meiner Behinderung, wie viel ich eigentlich machen kann. Aber ich habe Angst, dass das vielleicht ein Sachbearbeiter in meiner Behörde hört, der mir dann bei der nächsten Beantragung von meinem Behindertenausweis oder Ähnlichem halt Leistungen streichen kann, weil es mir ja so gut geht. Das haben wir auch schon alles gehört und haben wir auch schon alles als Grund gehabt. Ja, ein anderer Grund ist natürlich Hate Speech. Wir alle kennen das Internet, wir wissen, dass das Internet ein rauer Raum ist und dass so ein Hasskommentar mal schnell abgetippt ist. Aber halt auch gewisse Betroffene, zum Beispiel Sozialphobiker, haben damit halt vermehrt Probleme, mit diesem Internet-Hate umzugehen. Das ist natürlich auch ein Faktor. Und dann natürlich noch die Tatsache, dass man eventuell über medizinisch oder juristisch relevante Daten spricht in einem Podcast. Zum Beispiel über Drogennutzung oder Ähnliches, dass man damit vielleicht auch nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte. Das sind aber alles ganz unterschiedliche Dimensionen, also diese Anonymität, das ist nicht schwarz-weiß. Es kommt natürlich auch vor, dass Leute sagen, ja, Bild, Kamera ist alles okay, solange ihr meinen Namen ändert, damit halt mein zukünftiger Arbeitgeber nicht auf das Video stößt, wenn er nach meinem Namen sucht. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich, aber Anonymität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch immer wieder bei uns aufkommt. So, kommen wir zur eigentlichen Aufzeichnung. Die eigentliche Aufzeichnung ist dann ziemlich straightforward. Wenn die Planung gut gemacht wurde, läuft die Aufzeichnung eigentlich von selbst. Was wir gelernt haben, was sehr viel Sinn macht, ist, dass wir ein Aufwärmgespräch führen. Das ist sehr, sehr praktisch, um sich kennenzulernen, um ein bisschen das Eis zu brechen, um sich zu entspannen. Das kann mal 15 Minuten dauern, das kann aber auch über eine Stunde dauern, das Aufwärmgespräch. Das ist auch Zeit, die man sich nehmen muss. Und auch, wofür man sich Zeit nehmen sollte, sind Pausen. Viele Behinderungen und Krankheiten korrelieren mit Stress. Und so eine Podcast-Situation ist Stress für die Beteiligten. Und dementsprechend kann es halt auch zu gewissen gesundheitlichen Einschränkungen kommen, wenn man also wenn man denjenigen dann überlastet und wenn man halt keine Pausen einhält. Wir haben zum Beispiel jetzt für uns das Format gefunden, wir nehmen dann so 20 bis 30 Minuten auf und machen dann eine Pause. Wie lang die jeweils ist, das hängt halt von der Person dann auch selber ab, das ist ganz individuell. Also da sind wir relativ flexibel. Und unser absolutes Lieblingsthema, was man auf jeden Fall beachten muss bei der Podcastaufnahme, ist leicht verständliche Sprache. Thaddäus und ich kommen beide aus einem akademischen Kontext und das merkt man vielleicht auch an den Worten und so weiter, die wir manchmal benutzen. Wir hatten aber auch schon viele Probleme damit, weil wir hatten teilweise dann zum Beispiel kognitiv eingeschränkte Personen da sitzen, die gar nicht verstanden haben, was wir von denen wollten. Und das sind dann so Worte, ne, wie gerade schon gesagt, zum Beispiel Worte wie Kontext oder Vorurteil. Das sind Worte, die sind schon komplex genug, dass sie einige Leute nicht verstehen. Und es ist unglaublich schwer, aus seinen Sprechgewohnheiten rauszukommen und sich auf den Gegenüber einzustellen und versuchen, einfacher zu sprechen. Das gelingt uns auch nicht immer, aber ich würde mal sagen, wir bemühen uns und wir werden auch immer besser mit der Zeit, was das angeht. Aber das war auf jeden Fall auch ein krasser Lernprozess für uns, dass wir eben genau diese leicht verständliche Sprache eben versuchen einzuhalten. Genau. Ja, wenn das Ganze dann mal im Kasten ist, kommen wir zur Post-Production und zum Publishing. Bei der Post-Production müsst ihr beachten, also oder kann man eigentlich damit rechnen, dass es mehr Bearbeitungsaufwand mit sich bringt. Das heißt, es müssen mal Sachen zweimal aufgenommen werden oder die Person kommt mal ins Stocken. Das ist eigentlich alles noch ganz normal und das kann auch jedem mal passieren. Oder dass über Themen gesprochen wurde, die dann eben am Ende rausgeschnitten werden müssen, weil es halt sensible Daten waren, zum Beispiel medizinische oder juristische Daten. Overall, natürlich bearbeiten muss man immer nachbearbeiten, also kommt natürlich auch ein bisschen immer aufs Format an, aber bei Menschen mit Beeinträchtigung haben wir die Erfahrung gemacht, dass es tendenziell häufiger vorkommt. Und wir machen das zum Beispiel auch so, dass wenn Thaddäus als Moderator das Gespräch führt, dass ich dann schon daneben sitze und schon mir Notizen mache, wo wir an welcher Stelle schneiden können, was halt weg muss, wo wir vielleicht mal wegen Datenschutz nochmal gucken müssen und so weiter und so fort. Das ist so unsere Vorgehensweise bei der ganzen Sache. Ja, und beim Publishing, bei der Veröffentlichung gilt natürlich dasselbe wie halt auch bei den Dokumenten. Es muss so barrierefrei wie möglich sein. Das Problem beim Publishing ist natürlich, dass man von den Tools abhängig ist, die man zur Verfügung hat. Von den Barrierefreiheitsoptionen, die man da zur Verfügung hat. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich je nach Plattform. Aber auch hier gilt natürlich dann versuchen, wieder Kontraste einzuhalten, auf Schriftarten, Schriftgrößen und so weiter zu achten, Bildbeschreibung alles zu setzen, Tags zu setzen, all das zu beachten. Genau. So, die Krux aber meiner Post-Production-Existenz sind Untertitel. Also wir haben den Anspruch, in unserem Podcast Untertitel zur Verfügung zu stellen, wo es denn geht, damit auch Gehörlose oder Schwerhörige unseren Podcast wahrnehmen können. Das Ding ist, Algorithmen werden zwar immer besser, die Untertitel automatisch generieren, aber die stoßen auch an ihre Grenzen, wenn man zum Beispiel da mit jemandem sitzt, der halt eine Sprachbehinderung oder so hat und sich nicht deutlich ausdrücken kann oder weil er zum Beispiel sächselt. Und dementsprechend ist die Bearbeitung von Untertiteln immer eine unglaublich zeitaufwendige manuelle Arbeit. Also so als Richtwert kann man sagen, für eine 20-Minuten-Episode brauchen wir etwa 3 bis 4 Stunden, um alleine nur die Untertitel zu bearbeiten. Und das sind Sachen, die kann uns, vor allem bei unserer Klientel für die Podcasts, kann uns keine KI oder kein Algorithmus abnehmen. Genau, und das ist so mein Post-Production-Endgegner. So, und jetzt nochmal so ein paar abschließende Thesen, die ich euch mitgeben möchte. Barrierefreiheit ist für alle da. Jeder, der nachts schon mal am Rechner gesessen hat, da von einer hellen Webseite geflashbankt wurde, um dort auf dieser Website dünne, graue Schrift zu lesen, der weiß, glaube ich, wovon ich rede. Niemand kann mir erzählen, dass das angenehm ist, also selbst wenn er keine Sehbehinderung hat wie ich. Deswegen an alle Frontend-Entwickler, Design ist schön, Aussehen ist schön, aber Nutzbarkeit ist wichtiger. Ja, und eben, wie gerade schon an den Untertiteln beschrieben, Barrierefreiheit kostet viel Zeit und ist auch teuer. Wenn man zum Beispiel einen Gebärdensprachdolmetscher braucht, um mit einem Gehörlosen zu kommunizieren, da hat man erstmal lange, lange Wartezeiten und muss viel, viel Geld hinlegen, weil die aktuell sehr, sehr gefragt sind und es sehr, sehr wenige davon gibt. Also wenn ihr oder eure Kinder einen zukunftssicheren Job sucht, werdet Gebärdensprachdolmetscher. Tipp von mir. Ihr werdet nie Probleme haben damit. Ja, und was daraus natürlich ein Stück weit resultiert, ist, dass der Diskurs wenig über die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung spricht. Also Menschen mit Behinderung werden kaum mitgedacht. Dadurch bleiben natürlich auch die technischen Innovationen auf der Strecke und auch das Bewusstsein. Also ihr könnt euch ja selber mal fragen, wie oft denkt ihr in eurem IT-, Privat- oder Berufsleben an Barrierefreiheit? Oder wie viele Ressourcen werden von euch oder eurem Unternehmen oder Ähnlichem für Barrierefreiheit, für digitale Barrierefreiheit bereitgestellt? Ich nehme mal an, die Antwort würde einigen wehtun. Und ich will an dieser Stelle an euch appellieren, dass ihr das in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm habt, das ganze Thema. So, damit möchte ich mich auch schon bedanken für die Aufmerksamkeit. Wer uns erreichen möchte, der kann das über die ganzen Kanäle machen, beziehungsweise kann uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast@weilvielfaltfetzt.de. Wir sind gerne für Anregungen, Diskussionen zu haben oder auch, wenn ihr selber jemanden kennt oder ihr selber auch betroffen seid und gerne bei unserem Podcast mitmachen wollt, seid ihr auch gerne eingeladen, meldet euch einfach, beziehungsweise wenn ihr noch mit uns weiter diskutieren wollt, könnt ihr das gerne nach der Veranstaltung noch draußen machen bei unserem Q&A. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir. Das war auf jeden Fall auch für mich wieder spannend, auch als Frontend-Entwickler muss ich sehr häufig, denke ich, an barrierefrei und leider sehr häufig auch mit einem schlechten Gewissen, weil es in der Tat so ist, es muss erstmal wie funktionieren und man denkt heute und dann. Dabei gibt es heute durchaus viele Möglichkeiten, es auch zeitgleich mitzudenken. Das ist auf jeden Fall was man immer mitnehmen kann. Und natürlich trifft das auch auf Planung von Veranstaltungen und anderen auch Podcast-Sendungen. Das war wirklich sehr, sehr informativ. Wenn es jetzt dafür, bevor ich die letzte Rednerin auf die Bühne bitte, würde ich jetzt wieder um Fragen bitten aus dem Publikum. Ich sehe da hinten eine Frage. Dann.
Ja, hallo, ich komme aus diesem Frontend-Bereich und ich wollte fragen, ob es denn, auch in die Runde gefragt, ob es denn irgendwie ein Frontend-Framework gibt, das sowas mit abdeckt, wo man barrierefrei entwickeln kann und das leichter fällt.
Das kann ich dir schlecht sagen, vielleicht Julia? Weißt du das? Kann ich dir selber nicht beantworten, weil ich komme halt nicht aus dem Bereich, aber ich meine, wenn es jemand weiß, ne, dann gerne mit uns in Kontakt treten, beziehungsweise die Frage dann nochmal an Julia stellen, die gleich einen Vortrag über diese digitale Barrierefreiheit halten wird, vielleicht weiß die ja mehr.
Hier scheint mir eine Antwort noch kommen zu wollen, oder?
Oder da.
Ich habe eine Antwort oder eine Frage. du kannst dir den exzellenten Web Accessibility Guide des Inklusion Operations Centers des CCC durchlesen. Das findest du auf c3ioc.de und da gibt es mehr Informationen darüber, wie man Webinhalte barrierefrei gestalten kann, was auf jeden Fall zumindest mal ein guter Anfang ist. So Frameworks kommen halt immer, es kommt darauf immer an, wie du das benutzt. Wenn im Framework Bildbeschreibungen unterstützt, aber niemand die setzt, dann ist auch nicht geholfen. Und da ist sehr viel im Maintenance und in der Entwicklung von der Webseite zu tun. Aber die Frage, die ich hatte, ich war ein bisschen verwirrt, dass ihr Untertitel macht für einen Podcast, weil wenn ich
mir vorstelle, dass ich hörbehindert bin und eurem Podcast quasi nicht zuhören kann, dann würde ich doch lieber eigentlich das einfach runtergeschrieben als Artikel oder Interview lesen können, anstatt dann mit einem Videoplayer mich rumzuärgern.
Ja, das korreliert ganz gut mit einem anderen Projekt, was wir haben. Das nennt sich Gesichter der Inklusion. Das kam eigentlich vor dem Podcast und das ist so ein bisschen der schriftliche Vorgänger, beziehungsweise der Podcast ist der auditive Nachfolger davon. Das sind eben genauso Interviews, die wir führen, und auch unsere Podcast-Interviews werden da auch verschriftlicht. Das sind Interviews, die mit Betroffenen aus ganz Sachsen geführt werden, halt zu den Themen. Und das ist dann quasi sowas, also so ein runtergeschriebenes Interview, was man sich dann auch durchlesen kann, anschauen kann. Aber ich meine, ob Untertitel ja oder nein, besser haben als nicht haben, ne? Ist halt dann die Devise. Also es kann ja sein, dass auch andere Leute, was weiß ich, Untertitel sind ja nicht nur für Schwerhörige oder Gehörlose da, sondern vielleicht auch Menschen, die jetzt noch nicht so gut Deutsch sprechen oder so, wo die ja auch eine Zielgruppe zum Beispiel für leichte Sprache sind, dass die einfach mitlesen können. Ja, das wäre meine Antwort dazu, aber Thaddäus hat da auch noch eine Meinung zu.
Also ich glaube, wir können das dann nachher nochmal besprechen, ein bisschen näher. Aber meine Antwort wäre auch, dass ich bin jetzt nicht hörbehindert, deswegen weiß ich nicht. Aber eine Vermutung ist, dass es natürlich sehr schön ist, trotzdem die Gesichter zu sehen, wie Menschen, was für Menschen Mimik haben und Gestik. Ne? Weil das ist ja auch wichtig. Und deswegen würde ich sagen, klar, du brauchst das und da freust du dich, wenn du halt die Untertitel drunter hast, um halt auch zu wissen, was, ne, was die Menschen sagen. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, diesen Kanal auch zu haben. Deswegen ja, also so Texte sind gut auch, sind schön, aber sind natürlich was ganz anderes als so ein Gespräch. Ne? So, genau. Das dazu. Ich denke, alles Weitere besprechen wir dann einfach nach dem Gespräch. Wir sind jetzt schon ein bisschen in Zeitverzug. Danke.
Richtig. Ich weise darauf hin, dass es im Anschluss an das Gespräch im Hof noch eine Q&A gibt, wo sich alle nochmal versammeln und auch individuell befragt werden können. Und deswegen bitte ich jetzt für die letzte Viertelstunde nochmal Frau Dr. Julia Dobroschke auf die Bühne vom Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen. Das wird jetzt der letzte Beitrag in diesem Slot. Und vielen Dank. Viel Spaß.
Doch, jetzt ist da. Das Bild ist da, es kann losgehen. Dankeschön. Ja, an alle nochmal ein herzliches Willkommen. Heute Morgen hätte ich fast gesagt, aber es ist ja schon Mittag. Ich freue mich, dass ein paar Leute auf jeden Fall hier live dabei sind und dass auch die Aufzeichnung hier stattfindet, damit auch der dritte Teil zum Thema digitale Barrierefreiheit Wege findet. Ich habe heute schon sehr viel gelernt, heute Vormittag, gebe ich ehrlich zu. Meine Perspektive auf die digitale Barrierefreiheit ist eine öffentliche, weniger die Selbstvertretung, denn ich arbeite im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen in Leipzig. Ich komme heute aus Leipzig und vertrete dort den Arbeitsbereich digitale Barrierefreiheit. Ich arbeite sehr viel mit Ministerien und untergeordneten Behörden oder beigeordneten Behörden zusammen, aber auch mit den Agenturen, Redakteuren, Webentwicklern, die für öffentliche Stellen arbeiten. Soweit hat sich es vielleicht schon rumgesprochen, dass das Thema digitale Barrierefreiheit seit einigen Jahren Pflicht ist für öffentliche Stellen. Für den privaten Sektor kommt das auch. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. 2025 ist da die Deadline. Aber für die öffentlichen Stellen ist es bereits jetzt Pflicht und ich möchte heute in den verbleibenden Minuten einen kurzen Überblick geben, welche Pflichten das sind, welche gesetzlichen Grundlagen es dazu gibt und vielleicht ein Mini-Express-Handwerkszeug heute schon mal geben, was man als Webentwickler tun kann, damit die Webseite oder auch die Dokumente barrierefrei gestaltet werden. Zuvor möchte ich auch noch mal auf die Zielgruppen eingehen. Wir haben heute schon ein paar wirklich persönlich kennengelernt, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Es gibt aber natürlich neben den Hauptzielgruppen, die digitale Barrierefreiheit berücksichtigt, noch viele andere, die vielleicht gar nicht in diese Zielgruppe so ohne weiteres reingezählt werden. Neben den Menschen mit Behinderungen haben wir natürlich auch die Menschen zu berücksichtigen, die vielleicht vorübergehend eingeschränkt sind, aufgrund eines Unfalls, zum Beispiel in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Wir haben es seit vielen Jahren mit vielen älteren Menschen zu tun, die die digitale Barrierefreiheit nutzen. Wir haben ganz viele unerfahrene Menschen, die auch an diesem digitalen Leben teilhaben wollen und auch Nutzerinnen und Nutzer mit geringen Sprachkenntnissen oder Fachkenntnissen. Kurz gesagt, es sind relativ viele Menschen, die das Thema digitale Barrierefreiheit betreffen kann, potenziell, weshalb ich sage, dass Barrierefreiheit wirklich für viele bis alle da ist. Nochmal einen kurzen Blick auf die Zahlen zu Schwerbehinderungen. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Wenn ich in meinem Bereich Sensibilisierungsworkshops gebe, frage ich gerne ins Publikum. Heute löse ich es mal auf. Wie viele Menschen betrifft das denn? Wie viele Menschen in Deutschland sind von einer Schwerbehinderung betroffen? Das sind immerhin 7,8 Millionen Menschen in Deutschland. Oder anders ausgedrückt, knapp 10% der Gesamtbevölkerung, also jeder Zehnte. Das ist schon eine ganze Menge und räumt vielleicht auch gleich mit der Frage auf, ja, lohnt das denn eigentlich mit der Barrierefreiheit? Es sind doch so wenig, die das betrifft. Ich hoffe, dass damit schon mal die erste Sensibilisierung stattgefunden hat. Öffentliche Stellen sind seit einigen Jahren verpflichtet, habe ich schon gesagt, barrierefreie Gestaltung umzusetzen. Dafür gibt es drei Säulen oder drei Bausteine. Das eine ist die barrierefreie Gestaltung. Wir hatten jetzt gerade auch eine Frage dazu, zu Frameworks oder auch welche Content-Management-Systeme da vielleicht geeignet sind. Im Grunde ist die Antwort aus dem Publikum auch schon gekommen, dass das Handwerkszeug im Grunde da ist. Also die Technologie ist nicht das Problem. Barrierefreiheit kann umgesetzt werden. Die Frage ist nur, wie derjenige, der dann programmiert oder die redaktionellen Inhalte einpflegt, damit umgeht. Eine ganz wichtige Richtlinie ist die EN301549. Die kann man hier auf der Folie lesen und sich vielleicht später nochmal zu Gemüte ziehen. Darin sind verschiedene Standards und Richtlinien eingeflossen, unter anderem auch die WCAG, die Web Content Accessibility Guidelines, worin man wirklich nachlesen kann im Detail, wie barrierefreie Gestaltung möglich wird. Das Zweite, was öffentliche Stellen machen müssen, ist eine Erklärung zur Barrierefreiheit auf ihrer Website oder in ihrer App oder in anderen elektronischen Abläufen, die sie zur Verfügung stellen. Es betrifft wirklich Webseiten, aber auch Internets und Extranets. Es betrifft Apps, das habe ich schon genannt. Und vergessen Sie auch nicht die Dokumente. Wir haben jetzt gerade im zweiten Vortrag etwas über Formulare und Dokumente wie Bescheide vielleicht auch gehört, ne? Was im öffentlichen Bereich wirklich zuhauf zusammenkommt. Und wenn die nicht barrierefrei sind, wenn Sie die PDFs oder die Word-Dateien nicht barrierefrei runterladen können, ist es wirklich ganz schwierig für Menschen am Leben teilzunehmen. Das Dritte ist hier so grafisch ein bisschen gestrichelt, in so einem Kästchen dargestellt. Leider, sage ich mal, das ist die leichte Sprache und die Gebärdensprache, denn das ist in Sachsen leider immer noch eine Empfehlung für öffentliche Stellen. Für den Bund ist es nochmal was anderes. Also wenn Sie jetzt eine Webagentur sind oder ein Redakteur sind, der für den Bund arbeitet, dann stellt sich das noch ein bisschen anders dar. Für sächsische Behörden ist es eine Kann-Regelung, aber man kann wirklich beobachten in den 6 Jahren, die wir jetzt wirklich am DZB lesen, mit der digitalen Barrierefreiheit zu tun haben, dass sich das entwickelt. Denn die Zielgruppen sind da und wenn die Inhalte nicht lesen können, barrierefrei lesen können, dann sind es eben keine Kunden. So viel vielleicht mal zu den Pflichten in Kürze. Die rechtliche Sache möchte ich auch ganz kurz ansprechen, aber auch wirklich nur anteasern. Wir haben in Sachsen das barrierefreie Websites-Gesetz bzw. die barrierefreie Websites-Verordnung. Das ist für alle öffentlichen Stellen verpflichtend. Wir haben das Bundesrecht, die BETV 2.0, die barrierefreie Informationstechnikverordnung, die vielleicht auch der ein oder andere schon mal von Ihnen gehört hat. Und für das Land gilt, für den Bund, Und oben drüber steht nochmal als Gesamtgesetzgebung die EU-Richtlinie 2016-2102. Das ist die Richtlinie für Barrierewebseiten und barrierefreie Inhalte allgemein. Also wir sehen, das ist auf jeden Fall gesetzlich sehr gut abgesichert. Und es ist leider immer noch so, dass wir nicht flächendeckend davon sprechen können, dass öffentliche Stellen ihre Inhalte digital barrierefrei herstellen. Wir arbeiten aber dran und beraten und schulen zu diesen Dingen in DZB-Lesen. Das will ich Ihnen auch in Kürze vorstellen, was wir tun, wenn Sie jetzt potenzielle Entwickler sind oder Redakteure, könnten Sie uns zum Beispiel anfragen, dass wir Sie beraten, wie man Internetseiten barrierefrei gestaltet. Wir prüfen Webseiten in unterschiedlichen Formaten. Wir geben Grundlagen und Individualschulungen zu diesen Themen, entweder technisch oder redaktionell. Auch der Dokumentenbereich ist ein sehr großer Bereich bei uns, weil eben viele Dokumente im öffentlichen Bereich anfallen. Das hatte ich schon gesagt. Auch hier prüfen wir, stellen Vorlagen barrierefrei her und bieten auch Grundlagen und Individualschulungen an. Das Thema Apps ist bei uns auch angesiedelt, wobei noch nicht so im großen Rahmen. Das entwickelt sich vielleicht in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen bei den öffentlichen Stellen. Ist im Moment jetzt noch etwas unterbelichtet, aber wer dazu Hilfe braucht oder eine Beratung wünscht, kann sich gerne an uns wenden. Ebenso wie zu den Themen leichte Sprache und Gebärdensprache, wo wir mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten. Da kann man uns einfach anfragen. Ich habe das mal auf die Folie geschrieben, die vielleicht im Nachgang noch an die Zuhörer vielleicht versendet wird oder hier aufgenommen wird. Können Sie uns einfach anfragen und auch eine Leistungsbeschreibung bekommen. Zu guter Letzt, das habe ich versprochen, ein kurzes Express, To-Do-List oder Checkliste, wie man die Barrierefreiheit bei digitalen Inhalten schon berücksichtigen kann. Und da will ich meinen Vorredner ein bisschen in die Parade fahren, der gesagt hat, dass es so teuer ist. Das stimmt insofern, wenn man es wirklich immer erst im Nachhinein bedenkt. Wenn Sie am Anfang das Thema Barrierefreiheit auf dem Schirm haben, indem Sie nämlich Ihr Handwerkszeug, Programmierausbildung und auch die Richtlinien berücksichtigen, muss es nicht unbedingt viel teurer werden, wenn Sie es eben gleich von Anfang an, das heißt in der Konzeptionsphase, wir haben es ja heute schon gehört bei den Podcasts, aber bei einer Website-Gestaltung ist es nichts anderes, berücksichtigen. Das heißt konkret, das Thema Lesbarkeit ist einer der wichtigen Bereiche für sehr viele unterschiedliche Zielgruppen, dass Sie klare und gut lesbare Schriften auswählen, dass Sie die Schriftgröße anpassen können, entweder mit Umschaltern oder einfach schon ab Haus sozusagen die Schriftgrößen anpassen können. Zeilenabstände, Kontraste ist ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es auch viele, viele Tools, die das wirklich automatisiert auch auslesen können, ob der Kontrast zwischen einer Schrift und einem Hintergrund passend ist. Da gibt es Richtlinien, woran man sich halten kann. Und keine zu langen Textabschnitte zum Beispiel zu erstellen. Farben und Kontraste, das spielt damit rein. Ausreichender Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund ist eine ganz wichtige Komponente. Und was aber noch viel wichtiger ist, dass Sie daran denken, dass Sie Informationen nicht nur über Farbe übermitteln, denn denken Sie zum Beispiel an farbenblinde Menschen, die könnten diese Informationen gar nicht differenzieren. Das Zweikanalprinzip haben wir heute auch schon im Vortrag gehört, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie zu einem Medienformat auch immer noch ein zweites denken. Gut, kommen wir mal zum nächsten Bereich, das ist die Navigation. Auch das sollte Webentwicklern und Leuten, die Dinge schreiben oder gestalten, keine Neuigkeit sein, dass es gut ist, wenn wir uns über strukturierte Inhalte unterhalten und dass wir diese auch sichtbar machen. Im Web ist es mit Sicherheit der Navigationspfad, der uns hier hilft. Bei Dokumenten ist es einfach die Lesezeichenstruktur oder auch die Gliederungsmöglichkeiten in Textverarbeitungs- oder Satzprogramm. Machen Sie sichtbar, was Sie an Inhalten dem Nutzer zur Verfügung stellen. Und damit ist viel geholfen. Und auch hier Alternativen anbieten, zum Beispiel ja, Navigationsmethoden anbieten, die zum Beispiel über eine Suchfunktion funktionieren. Ein wichtiger Aha-Effekt war vor ein paar Jahren mal, dass mir ein blinder Kollege aus unserem Haus gesagt hat, naja, ich stöbere ja nicht auf einer Internetseite. Ich suche ganz konkret Informationen auf dieser Seite und wenn ich die nicht finde, dann mache ich da auch ganz schnell wieder zu. Also unsere Gewohnheit als sehender Mensch, einfach mal auf einer Internetseite rumzugucken, was es da alles so gibt, können wir für diese Zielgruppe doch ausschließen und brauchen dort ganz andere Informationspfade. Vorletzter Punkt, die Alternativtexte. Auch das haben wir heute schon gehört. Das ist eine ganz wichtige Sache für blinde und sehbehinderte Menschen. Achtung, ein Alternativtext ist nicht gleich die Bildunterschrift, was sehr gerne oder was wir sehr oft in Prüfberichten finden, dass man das einfach dann so rüberkopiert. Ein Alternativtext ist tatsächlich das Beschriebene, was auf dem Bild zu sehen ist, an Atmosphäre oder eben, dass da drei Menschen stehen, die sich da unterhalten und nicht unbedingt, woher dieses Bild stammt. Diese Bildbeschreibung sollte kurz und präzise gehalten werden, die ist auch objektiv, während eine Bildunterschrift durchaus auch was Provokantes haben kann oder was Subjektives, ist auch noch ein Unterschied. Und was auch ganz wichtig ist, verwenden Sie bitte keine Texte innerhalb von Bildern. Sogenannte Schriftgrafiken sind pures Gift für Bildschirmauslesesoftware, denn sie kann sie einfach gar nicht finden. Ein letztes Wort zu Dokumenten, sofern das bei Ihnen auch eine Rolle spielt, dass Sie eben auch für öffentliche Stellen oder den privaten Sektor Dokumentenvorlagen erstellen. Nutzen Sie in jedem Fall, das ist wirklich Rezept Nummer eins, die Formatvorlagen, die zur Strukturierung dieses Dokumentes nützlich sind. Das ist ja, die dreiviertelste Miete, um das Dokument navigierbar zu machen. Nutzen Sie die Programmfunktion in den Dokumenten, das heißt Listen, Tabellen, Tabellenüberschriften. Zeichnen Sie nicht selber per Hand irgendetwas, damit es irgendwie ein bisschen schöner aussieht, sondern nutzen Sie wirklich die Bordmittel des Programms. Und auch hier sind die Alternativtexte für Grafiken einbindbar. Das muss man nicht erst am Ende machen, sondern das kann in Textverarbeitungsprogrammen und auch Satzprogrammen definitiv auch schon im Herstellungsprozess geschehen. Damit verringert sich meiner Meinung nach der Aufwand, Barrierefreiheit mitzudenken, enorm, indem Sie es nämlich von Anfang an mit berücksichtigen und auch schon ja, dort einstellen, was Sie brauchen. Und ja, dann wird es vielleicht nicht ganz so teuer. Lernen tut man sehr viel. Das ist auch nach 5 oder 6, 7, 8 Jahren der Fall. Aber das ist ja nicht das Schlimmste, wenn man jeden Tag ein bisschen schlauer wird. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal, weise auch nochmal hin, dass es uns gleich nochmal draußen im Hof zu sehen gibt und zu fragen. Und ja, würde hiermit erstmal schließen und vielleicht noch ein, zwei Fragen haben wir vielleicht noch Zeit. Mal gucken.
Dankeschön. An dieser Stelle auch auf jeden Fall noch mal ein herzliches Danke an die gesamte Gruppe. Vielen Dank, dass ihr die Datenspuren mit euren Inhalten so bereichert habt und extra hierher gekommen seid, um uns doch diese wichtigen Themen näher zu bringen. Und es stimmt, ich, wie gesagt, als Webentwickler stehe häufig vor dem Problem, dass ich mich damit zu wenig auskenne oder zu wenig Nutzertests auch gemacht werden, weil man kann es am Ende nicht immer genau nachfühlen. Ich kann leider nicht zu den Nachfragen kommen, aber vielleicht seid ihr auch 16 Uhr noch da.